NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Bis 19 Uhr informieren wir Sie unter anderem über diese Themen. Nach den nicht immer sehr professionell wirkenden schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen für den Bund war der Start von Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihre zweite Amtszeit heute auch eher holprig. Offensichtlich haben mehrere Abgeordnete aus den eigenen Reihen nicht für Merkel votiert. Erstmals steht mit Margot Käßmann eine Frau an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland. Mit dieser Wahl der EKD-Synode beschäftigt sich auch unser Kommentar. Eine neue Terrorwelle radikal-islamischer Extremisten hat heute die Krisenstaaten Afghanistan und Pakistan weiter an den Rand des Chaos gebracht. Mehr als 5 Jahre nach dem Bundeswehrskandal von Coesfeld hat der Bundesgerichtshof heute erneut Urteile gegen einige Verantwortliche aufgehoben und schärfere Strafen gefordert. Angela Merkel startet mit einem Dämpfer in ihre zweite Amtszeit als Bundeskanzlerin. Bei der geheimen Abstimmung am Morgen im Bundestag verweigerten möglicherweise 9 Abgeordnete von Union und FDP der alten und neuen Regierungschefin ihre Unterstützung. Für die Opposition im Parlament ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Von Chaos und Fehlstart sprechen die Fraktionsvorsitzenden der SPD, der Bündnisgrünen sowie der Linkspartei. Nach der Bundeskanzlerin ist heute dann auch das Schwarz-Gelb Bundeskabinett vereidigt worden. Weitere Informationen von Rüdiger Becker in Berlin.
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
Es hätte noch ein bisschen mehr Vertrauen sein dürfen. 9 Stimmen weniger als die Fraktionen von Union und FDP hätten liefern müssen. Das trübte die Freude der Kanzlerin über ihre Wiederwahl. Unsere Leute waren es nicht, beeilten sich Unionsfraktionschef Volker Kauder und seine Kollegin Birgit Homburger von der FDP zu versichern.
Es haben tatsächlich nicht alle aus der Koalition die Stimme abgegeben. Da macht es jetzt auch gar keinen Sinn. Ich würde natürlich sagen, also aus meiner Fraktion haben alle mitgewählt. Die FDP auch. Lassen wir das.
Also die FDP war hier vollzählig vertreten. Wir haben das natürlich voll und ganz mitgetragen. Es ist unsere Wunschkoalition.
Mit Häme kommentierte dann auch SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier den leicht holprigen Start der Kanzlerin, gegen die er in der Wahl verloren hat. Allerdings hatte Angela Merkel, als sie 2005 zum ersten Mal zur Wahl stand, sogar 51 Stimmen weniger aus der Koalition von CDU und SPD. Jetzt ist Steinmeier Oppositionsführer und er zeigte sich verärgert darüber, dass Angela Merkels erste Amtshandlung nach der Wiederwahl ein Besuch beim französischen Staatschef Sarkozy ist und nicht ihre Regierungserklärung im Parlament.
Das gehört sich nicht. Wir haben Anspruch darauf zu erfahren, wohin die Reise geht. Darüber zu debattieren, das ist vornehme Aufgabe des Parlaments und dazu wollen wir als Opposition unseren Beitrag leisten.
Inzwischen sind die Kanzlerin und ihre 15 Ministerinnen und Minister im Amt. Für einige ist das nichts Neues. Finanzminister Schäuble und Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger waren schon zu Helmut Kohls Zeiten Minister. Dem Jüngsten im Kabinett, Gesundheitsminister Philipp Rösler, kommt vieles gelegentlich noch ziemlich ungewohnt vor.
Gelegentlich ist noch untertrieben, natürlich hat man großen Respekt vor den großen Aufgaben und ist auch schon mächtig aufgeregt.
Wie alle seine Kabinettskollegen und wie Angela Merkel selbst bekam er heute vor der Vereidigung im Parlament seine Ernennungsurkunde von Bundespräsident Horst Köhler ausgehändigt. Das Staatsoberhaupt nutzte den feierlichen Anlass für eine überraschend politische Rede. Von der notwendigen Neuordnung der Finanzmärkte sprach er. Deutschland solle sich mit Nachdruck für eine Abgabe auf internationale Finanzmarkttransaktionen einsetzen. Und auch zu den Wahlversprechungen von Union und FDP, die Steuern rasch zu senken, gab er dem neuen Kabinett eine Mahnung auf den Weg.
Ich warne aber auch vor unrealistischen Wachstumshoffnungen und wünsche mir eine breite politische Aufmerksamkeit und Arbeit für das Ziel, die Staatsverschuldung wieder zurückzuführen.
Die Kraft, dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden, das musste das gesamte Kabinett schwören. Niemand verzichtete dabei auf den Zusatz, so wahr mir Gott helfe. Und dass sie ein Beispiel geben sollen für gute politische Kultur und für uneigennützigen Einsatz, auch das legte ihnen der Bundespräsident ans Herz.
Die Bürger sollen gewiss sein können, dass es in der Politik vor allem um ihre Anliegen geht, um ihr Wohl und ihre Lebensperspektiven. Dazu gehört auch, dass ihnen ihre Repräsentanten zuhören und sie an der Suche nach den besten Lösungen teilhaben lassen.
Das war der Bundespräsident in einem Beitrag von Rüdiger Becker aus Berlin. Trotz der fehlenden Stimmen für Angela Merkel aus dem eigenen Lager bei ihrer Wiederwahl als Kanzlerin, heute ist der Tag der starken Frauen. Denn die evangelische Kirche in Deutschland wird jetzt erstmals von einer Frau angeführt. Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland hat die Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, mit überwältigender Mehrheit zur IKD-Ratsvorsitzenden gewählt. Die 51-Jährige ist damit die höchste Vertreterin von 25 Millionen Protestanten in Deutschland. Martin Koch über die Synode der IKD in Ulm.
Frau Präses, im Vertrauen auf Gottes Hilfe nehme ich die Wahl an. Vielen Dank.
Es ist ein historischer Moment in der Geschichte der IKD. Zum ersten Mal steht mit Margot Käßmann eine Frau an der Spitze der Institution, die 25 Millionen evangelische Christen in Deutschland repräsentiert. Die hannoversche Landesbischöfin erzielte bei der Wahl ein Traumergebnis. 132 von 142 Wahlberechtigten stimmten für sie. Das sind 93%.
Ich muss sagen, ich war dann heute Morgen doch ziemlich berührt und bewegt, dass es ein so deutliches Votum für meine Person in diesem Ratsvorsitz gibt, weil ich das auch als großen Vertrauensvorschuss empfinde, aber auch als Rückenstärkung in diesem Amt.
Die Wahl Käßmanns wirkte wie eine große Befreiung für viele der Anwesenden. Bei der Wahl zum Rat der IKD hatte es große Schwierigkeiten gegeben. Letztlich war es den Delegierten nach stundenlanger Sitzung in der vergangenen Nacht nicht gelungen, den 15. Platz in dem Gremium zu besetzen. Umso größer jetzt die Erleichterung bei allen Beteiligten. Die Bischöfe Ulrich Fischer aus Baden und Gerhard Ulrich aus Schleswig.
Pure Freude. Ich freue mich, dass Sie dieses klare, überzeugende Votum von der Synode bekommen. Und ich freue mich, dass das einfach ein großartiges Gesicht des Protestantismus ist, das jetzt nun auch in die Öffentlichkeit hineingeht.
Das Ergebnis zeigt ja, dass in der Vielfalt des Protestantismus in Deutschland, in der IKD, Frau Käßmann in allen Bereichen eine starke Rückendeckung hat.
Margot Käßmann tritt die Nachfolge des Berliner Bischofs Wolfgang Huber an. Vor seinen Verdiensten als Ratsvorsitzender in den vergangenen 6 Jahren habe sie größten Respekt, betonte die 51-Jährige nach ihrer Wahl.
Wolfgang Huber war glanzvoll in seiner theologischen Brillanz, oder ist er natürlich immer noch. Also, ich habe nie an einer Universität gelehrt, ich hatte nur mal einen Lehrauftrag. Also ich denke, ich bringe dann eher ein, dass ich viele Jahre auch Gemeindepfarrerin vor Ort war und das wird unterschiedliche Akzente setzen. Deshalb liegen mir sicher die Gemeinden auch so stark am Herzen. Aber in der Grundlinie, das möchte ich ganz deutlich sagen, der Ausrichtung der evangelischen Kirche in Deutschland ändert diese Entscheidung im Ratsvorsitz meiner Auffassung nach nichts.
Auch sie werde den Reformprozess innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland fortführen und in den Gemeinden dafür werben, die Veränderungen umzusetzen. Doch wie ihr Vorgänger werde auch sie sich über den kirchlichen Rahmen hinaus in Fragen von Politik und Gesellschaft zu Wort melden, kündigte Margot Käßmann an.
Aus Ulm berichtete Martin Koch. Margot Käßmann hat mit ihrer Wahl bereits jetzt Geschichte geschrieben. Den Traditionalisten in der evangelischen wie auch der katholischen Kirche mutet sie sicherlich einiges zu. Geschiedene Mutter von 4 Kindern, selbstbewusst und medienerfahren. Diese Frau fällt auf und greift auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Im Internet kann man Margot Käßmann zum Beispiel in einem Gespräch mit ihrem Friseur in dessen Salon sehen und hören. Die Wahl der Hannoveraner Landesbischöfin zur ersten weiblichen IKD-Ratsvorsitzenden ist fraglos auch ein gesellschaftspolitisches Signal. Dazu ein Kommentar von Christina Maria Purkert.
Margot Käßmann ist schon lange das bekannteste Gesicht des deutschen Protestantismus. Nun ist sie auch das offizielle Gesicht der knapp 25 Millionen Evangelischen in Deutschland. Manch einer hatte im Vorfeld befürchtet, dass gerade ihre Popularität ihre Wahl verhindern könnte. Eine Frau, die sicher und gern in den Medien auftritt, eine Frau, die auch Privates wie ihre Krebserkrankung oder ihre Scheidung nicht verschweigt. Eine Theologin aber auch, die in ihren Predigten und Ansprachen Glaubensaussagen mit Gefühl verbindet, die in sozialen Fragen politisch Position bezieht und Konflikte nicht scheut. Das passt nicht in das alte Schema von protestantischer Demut und Bescheidenheit und auch nicht in ein christlich-konservatives Frauenbild. Die Synode der evangelischen Kirche hat sich mit großer Mehrheit dafür entschieden, dass sie mitten in ihrem Reformprozess eine Führungspersönlichkeit haben will, die für ein erneuertes, progressives, protestantisches Profil steht. Die Frauenfrage, die vielbeschworene weibliche Doppelspitze mit der Synodenpräses Katrin Göring-Eckert, spielte dabei in Ulm keine Rolle mehr. Mit Margot Käßmann und auch mit ihrem Stellvertreter, dem rheinischen Präses Nikolaus Schneider, an der Spitze des Rates der IKD, wird die evangelische Kirche im Innern Kontinuität bekommen in einem Prozess, der einerseits Reorganisation als kleinere und weniger reiche Kirche bedeutet, der andererseits bedeutet, den Begriff von Mission neu zu füllen. Für das Bemühen, Menschen von heute überzeugend anzusprechen, sprechen, um sie zu werben, hätte keine bessere Wahl getroffen werden können. Mit der neuen Führungsspitze wird auch sichergestellt, dass die evangelische Kirche als soziales Gewissen in unserer Gesellschaft auftritt. Neben Armut hat Margot Käßmann mit Entwicklungspolitik heute schon ein Feld benannt, auf dem sie der neuen Bundesregierung mit kritischen Fragen begegnen wird. Und wenn die ersten Signale der katholischen Bischofskollegen an die neue Ratsvorsitzende den Ton für das weitere Verhältnis vorgeben, so darf man hoffen, dass auch die mit einer Frau gut reden können. Es ist gut, dass die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland selbstbewusst genug war, eine selbstbewusste Frau an ihre Spitze zu wählen.
Das war ein Kommentar von Christina Maria Purkert für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nur anderthalb Wochen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Afghanistan haben am Morgen Taliban-Kämpfer ein Gästehaus der Vereinten Nationen in Kabul angegriffen und mehrere Menschen getötet. Unter den Opfern sind auch ausländische UN-Mitarbeiter. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon hat schockiert und entsetzt auf diesen Anschlag reagiert. Weitere Informationen von Kai Küstner.
Nachwirkungen eines brutalen Überfalls. Vor dem Gästehaus in Kabul versuchen Helfer, Verletzte zu versorgen und sie in Krankenwagen zu verfrachten. Kurz zuvor hatten sich Polizei und schwer bewaffnete Militante hier noch Feuergefechte geliefert. Früher am Morgen um ungefähr 6.30 Uhr haben drei Angreifer, darunter mindestens ein Selbstmordattentäter, ein privates Gästehaus hier in Kabul angegriffen. Eines, das das Personal der Vereinten Nationen benutzen darf. Die Bewaffneten drangen in das Gästehaus ein, dann begann der Kampf. So schildert Alim Siddique, Sprecher der Vereinten Nationen, die Ereignisse, die sich kurz nach Sonnenaufgang abspielten. Der Sprecher bestätigte später auch, sechs Mitarbeiter der UN seien bei dem Überfall getötet worden. Ganz offensichtlich handelte es sich um eine direkte Attacke auf die Vereinten Nationen. Das sah auch der Afghanistan-Sonderbeauftragte Kai Eide so. Für die UN in Afghanistan ist das ein sehr dunkler Tag. Ich verurteile den Anschlag auf das Gästehaus der Vereinten Nationen scharf. Die Taliban haben sich dazu bekannt. In der Tat hatten die Extremisten sehr schnell die Verantwortung für den Angriff übernommen. Ein Sprecher der Taliban erklärte, dies sei der Beginn einer Serie von Attacken gegen die Präsidentschaftswahl. Die Opfer des Angriffs hätten bei der Vorbereitung der Wahl geholfen. Am 7. November treten Amtsinhaber Hamid Karzai und sein Herausforderer Abdullah Abdullah im direkten Duell gegeneinander an. Die Taliban hatten zum Boykott des zweiten Durchgangs aufgerufen und gewarnt, alle anzugreifen, die an dem Prozess beteiligt seien. Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums versprach: Wir bereiten uns darauf vor, die verletzlichen Punkte zu stärken und zu schützen. Wir versuchen, solche Angreifer davon abzuhalten, in eine bestimmte Sicherheitszone einzusickern. Doch Beobachter fragen sich schon jetzt, wie internationale Truppen und afghanische Kräfte die Stichwahl in 1,5 Wochen unter diesen Umständen eigentlich absichern wollen. Die Gefechte am UN-Gästehaus waren noch nicht richtig beendet. Da mussten die Besucher des einzigen 5-Sterne-Hotels in Afghanistan in die Schutzräume im Keller des Gebäudes fliehen. Unbekannte hatten Raketen auf das Serena-Hotel abgefeuert. Opfer gab es nicht. Aber zwei Attacken an einem Tag, das ist selbst für Bewohner einer krisengeschüttelten Stadt wie Kabul beunruhigend. Unser Gefühl in der Stadt ist nicht normal. Wir sind sehr angespannt, bekundet dieser Student. Die Taliban, so scheint es, wiederholen ihre Einschüchterungstaktik vom ersten Wahlgang. Möglichst wenig Afghanen sollen nach ihrem Willen am 7. November an die Urnen treten. Je weniger Menschen wählen gehen, umso schwächer der neue Präsident, so ihr Kalkül.
Soweit Kai Küstner zu dem Anschlag der Taliban auf ein UN-Gästehaus in Kabul. Auch in Pakistan hat es heute einen verheerenden Bombenangriff gegeben. Dieser Terroranschlag ist der schwerste seit knapp 2 Jahren und ereignete sich nur kurz nach der Ankunft von US-Außenministerin Hillary Clinton in dem Land. Der neue Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat die Anschläge in Afghanistan und Pakistan scharf verurteilt. Zu dem Attentat in Pakistan nun ein Bericht von Bernd Musch-Borowska.
In einer belebten Geschäftsstraße an einem Markt in Peshawar explodierte eine Bombe. Fast 100 Menschen kamen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Die Attentäter hatten rund 100 Kilogramm Sprengstoff in einem Auto versteckt und gezündet. Ein zweistöckiges Haus stürzte ein, in mehreren Geschäften brach Feuer aus. Wahidjan, einer der freiwilligen Helfer, hatte die Explosion mit eigenen Augen gesehen. Ein Auto kam angefahren und blieb hier vor dem Markt stehen. Kurz darauf gab es eine große Explosion. Mehrere Gebäude wurden zerstört. Ein anderer sagte, unter den Opfern seien vor allem Frauen und Kinder. Auf dem Markt waren gerade sehr viele Frauen beim Einkaufen. Wir haben mindestens 50 Leichen rausgeholt und mehr als 150 Verletzte. Viele Marktstände standen in Flammen. Es war wie ein Weltuntergang. Überall in Pakistan wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Es war bereits der dritte Anschlag in Peshawar in einem Monat, aber der schwerste seit fast 2 Jahren. Die Regierung tue, was sie könne, sagte der leitende Polizeikommissar in Peshawar, Azam Khan. Die Polizei kann nicht überall sein. Anschläge dieser Art sind nur schwer zu verhindern. Wir haben einen Sicherheitsring um die Stadt gezogen. Wir versuchen jetzt, die Öffentlichkeit mit einzubinden. Die Geschäftsleute und Marktverkäufer müssen mithelfen, um die Sicherheit auf den öffentlichen Plätzen zu verbessern. Bekannt hat sich zu dem Anschlag noch niemand. Es wird jedoch vermutet, dass islamische Extremisten dafür verantwortlich waren. Die pakistanische Armee führt zurzeit eine Großoffensive gegen Taliban in Südwaziristan im Norden des Landes. US-Außenministerin Hillary Clinton verurteilte den Anschlag als feige Tat. Sie war wenige Stunden vorher in der islamischen Hauptstadt Islamabad eingetroffen, um der pakistanischen Regierung Unterstützung beim Kampf gegen den Terrorismus zuzusichern. Heute gab es einen weiteren brutalen und hinterhältigen Anschlag, bei dem noch mehr unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind. Die Terroristen sind gut im Zerstören, aber sie können nicht aufbauen. Das können wir besser. Der Außenminister Pakistans und ich haben heute darüber gesprochen, wie wir noch enger zusammenarbeiten können. Pakistan gilt als wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen den Terrorismus. Die US-Außenministerin will bei ihrem 3-tägigen Besuch mit der politischen und der militärischen Führung Pakistans zusammentreffen, sowie mit Stammesältesten aus der unruhigen Grenzregion im Nordwesten des Landes und mit Wirtschaftsvertretern.
Soweit Bernd Muschborowska zu den Terroranschlägen in Pakistan. Wer Urlaub macht in Europa und sich auf der Reise zum Beispiel eine Flasche Mineralwasser kauft, der ist manchmal überrascht über den Preis, der oft deutlich niedriger ist als in einem Supermarkt hierzulande. Wegen dieser zum Teil drastischen Preisunterschiede bei den gleichen Produkten in den EU-Mitgliedsländern will die Europäische Kommission künftig die Lebensmittelpreise stärker überwachen. Bei Mineralwasser etwa gäbe es Differenzen von bis zu 70%, bei Weißbrot bis zu 58%. Mehr dazu von Wolfgang Landmesser in Brüssel.
Die Milch ist nur ein Beispiel. Wenn der Preis auf den Weltmärkten sinkt, trifft das auch die europäischen Milchbauern. Doch die Vollmilch-, Sahne- oder Joghurtpreise im Kühlregal purzeln oft nicht dementsprechend deutlich, kritisiert EU-Agrarkommissarin Marianne Fischer-Bohl. In den Jahren 2007, 2008, als die Preise für Rohmilch stiegen, sind auch die Ladenpreise um 14% gestiegen. Aber als die Milchpreise dann sanken, gab es bei den Verbraucherpreisen lediglich einen durchschnittlichen Rückgang in Höhe von 2%. Sprich, die Kunden werden bei Preissteigerungen auf den Rohstoffmärkten stärker zur Kasse gebeten, als sie von Preissenkungen profitieren. Und das liegt nach Meinung der EU-Kommission auch an unlauteren Verträgen beim Handel mit Agrarprodukten. So stünden kleine landwirtschaftliche Betriebe häufig Großhändlern oder Lebensmittelkonzernen gegenüber. Gegen unfaire Preisdiktate will die Kommission in Zukunft stärker vorgehen. Ein Mittel wären zum Beispiel Standardverträge für den Lebensmittelsektor. So will die Kommission auch stärker darauf schauen, wie die Verträge auf einzelnen Märkten genau gestaltet sind. Um das besser zu kontrollieren, soll es Arbeitsgruppen geben, die sich bestimmte Praktiken gezielt anschauen. Außerdem startet die Behörde ein neues System, um die Preise für Lebensmittel genau zu erheben und zu überwachen. Und das soll auch den Verbrauchern nutzen, sagt Kommissionssprecherin Amelia Torres. Das Informationssystem macht es möglich, die Preisentwicklung eines Produktes auf allen Stufen zu begleiten, vom Produzenten bis zum Endkunden. Außerdem schlägt die Kommission vor, nationale Preisvergleiche einzurichten, damit Verbraucher den Händler herausfinden können, der die günstigsten Preise macht.
prices overall.
Mehr Transparenz sorge für fairere und günstigere Preise, so die Behörde. Das müsse möglichst schnell passieren. Wenn die Wirtschaft demnächst wieder wachse, sei auch mit höheren Rohstoffpreisen zu rechnen. Und dann dürften die Verbraucherpreise nicht wieder überproportional steigen.
Which would be detrimental, given that this is a time precisely when we would want to encourage consumption in order to firm the economic recovery.
Denn das, so die Kommissionssprecherin, wäre ziemlich schädlich zu einem Zeitpunkt, wo der Konsum eigentlich angekurbelt werden müsse, damit sich die wirtschaftliche Erholung auch festige. Auch Wertpapiere, die auf der Preisentwicklung von Agrarrohstoffen basieren, will die Brüsseler Behörde stärker kontrollieren. Es müsse sichergestellt werden, dass die sogenannten Derivate ihrem ursprünglichen Zweck dienten, nämlich Preise zu ermitteln und sich gegen unerwartete Preisentwicklungen abzusichern. Preisunterschiede ließen sich nur zum Teil durch nationale Besonderheiten erklären, wie unterschiedliche Einkommen, Geschmäcker oder die jeweilige Mehrwertsteuer. So beschränkten Lebensmittelkonzerne häufig den grenzüberschreitenden Handel. Die Hindernisse für einen funktionierenden Binnenmarkt bei Lebensmitteln will die EU genau identifizieren und dann beseitigen.
Aus Brüssel berichtete Wolfgang Landmesser. Die EU-Kommission will sich nicht nur um die Lebensmittelpreise in der Europäischen Union kümmern, sie schlägt auch strengere Abgasnormen für Lieferwagen und Kleinlaster vor. Erwartungsgemäß hat die deutsche Automobilindustrie diesen Plan sofort abgelehnt. Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, kritisierte, das vorgeschlagene Gesetz zur CO2-Regulierung leichter Nutzfahrzeuge kommt zum falschen Zeitpunkt. Wissmann verwies auf die schwierige Situation für die Nutzfahrzeugindustrie. Sie erlebe derzeit den größten Einbruch seit der Weltwirtschaftskrise. Viele Unternehmen kämpften um ihre Existenz. Aus Brüssel zum Vorhaben der EU-Kommission, Christoph Prössel.
EU-Umweltkommissar Dimas schlägt vor, den Ausstoß von CO2 bei Kleinlastern und Transportern stufenweise zu reduzieren. Bis 2016 sollen neue Fahrzeuge 175 Gramm pro Kilometer ausstoßen. Ab 2014 müssen im Schnitt 75% der Neufahrzeuge eines Herstellers den Wert erfüllen, ab 2015 80% und ab 2016 100%. Stavros Dimas. Unsere Schätzungen haben ergeben, dass der Verbraucher bis zu 2000 Euro spart. Zweitens sorgt dieses Gesetz dafür, dass sich Industrien zur Nachhaltigkeit entwickeln. Und drittens reduziert dieser Vorschlag den CO2-Ausstoß maßgeblich. Kämen die Hersteller den Werten nicht nach, müssten sie mit Strafen von bis zu 120 Euro pro geliefertem Fahrzeug und überzähligem Gramm CO2 rechnen. Umweltschutzorganisationen übten Kritik am Kommissionsvorschlag. Vor 2 Jahren seien die Ziele noch ehrgeiziger gewesen. Damals wollte die Kommission den Ausstoß auf 160 Gramm bis 2015 reduzieren. Joris den Blanken von Greenpeace. Kommissionspräsident Barroso hat viel Engagement gezeigt und schöne Worte gesprochen in Bezug auf den Transportsektor. Dieser Bereich wächst enorm in Bezug auf klimaschädigende Gase. Wir müssen da was tun. Barroso hat gesagt, wir müssen den Transportbereich kohlendioxidfrei machen. Das ist ein guter Plan. Aber dieser Vorschlag der Kommission ist überhaupt nicht in Linie mit den schönen Worten des Herrn Barroso und gibt den Herstellern von Transportern Ausnahmegenehmigungen. Vor allem Deutschland hatte sich um eine Abmilderung früherer Entwürfe bemüht, wegen der Autoindustrie, die in Deutschland ein wichtiger Industriezweig ist. Über den Vorschlag muss sowohl das Parlament als auch der Rat der Minister noch abstimmen.
Das war Christoph Prössel in Brüssel. 3 frühere Ausbilder bei der Bundeswehr müssen sich wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Rekruten in einer Kaserne in Coesfeld erneut vor dem Landgericht Münster verantworten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute die Freisprüche für die Unteroffiziere vom März 2008 aufgehoben und in Teilen eine Neuauflage des Prozesses angeordnet. Erläuterungen dazu von Michael Reißenberger in Karlsruhe.
Der Vorsitzende Bundesrichter Armin Nack räumte heute endgültig mit dem Skandal der Rekrutenmisshandlung im münsterländischen Coesfeld auf. Schon im Januar hatte sein Strafsenat mit 10 Leitsätzen unmissverständlich klargemacht, Soldaten geben ihre Rechte als Staatsbürger nicht am Kasernentor ab. Damals bestätigte das Gericht die Strafurteile gegen die Kompanie und Zugführer der 7. Kompanie des 7. Instandsetzungsbataillons der Bundeswehr. Der Vorsitzende Richter Nack betonte heute, die Misshandlungen in der Freiherr-vom-Stein-Kaserne widersprechen dem Wesen des militärischen Dienstes, denn auch Vorgesetzte sollen sich kameradschaftlich verhalten. Genau das haben sie aber bei den umstrittenen Geiselnahmeübungen im Sommer 2004 nicht getan. Sie haben sich geradezu vergessen. Man wollte offenbar in der münsterländischen Kaserne eine Art Abenteuerspielplatz aufziehen, wollte einen Hauch des legendenumrankten Ausbildungszentrums Hammelburg auch in Coesfeld spüren. Dort in Hammelburg wird mit psychologisch geschulten, sorgfältig ausgewählten Ausbildern der Einsatz von Soldaten bei internationalen Aufträgen für die Vereinten Nationen geübt. Auch die Konfrontation mit Verwundung, Geiselhaft und Tod. In der Coesfelder Kaserne maßte man sich nun vergleichbare Geiselnahmeübungen an, obwohl sie nicht für die allgemeine Truppenausbildung gedacht waren. So schickte man die Rekruten der Instandsetzungskompanie nach einem langen Kasernentag noch auf einen 20-Kilometer-Marsch, täuschte Überfälle und Geiselnahmen vor und bei den sogenannten Verhören waren Scheinerschießungen, das Einpumpen vom Wasser in den gewaltsam geöffneten Mund, Schläge und Stromstöße an der Reihe. Das sind auch nach dem Wehrstrafrecht klare Misshandlungen, üble, unangemessene, sozialwidrige Behandlungen. Kein Befehl rechtfertigt diese Übergriffe. Alle Vorgesetzten, das sagen heute die Bundesrichter mit Nachdruck, alle Vorgesetzten, die bei den umstrittenen Übungen mitgemacht haben, müssen sich auch die Übergriffe der anderen Ausbilder zurechnen lassen. Deshalb wurden jetzt auch 3 Freisprüche gegen ehemalige Bundeswehrausbilder aus der 2. Reihe aufgehoben. Für sie wird es einen neuen Prozess geben, der mit aller Wahrscheinlichkeit zu ihrer Bestrafung führen wird. Mit dem heutigen Tag hat der Bundesgerichtshof auch 5 weitere Beschlüsse bekannt gegeben, die die Strafen gegen die restlichen Unteroffiziere aus Coesfeld bestätigen. Für den Bundesgerichtshof ist dieses Thema also mit einer klaren Kampfansage gegen schikanöse Praktiken in der Bundeswehr zugunsten des Staatsbürgers in Uniform ausgegangen.
Soweit die Informationen von Michael Reißenberger. Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe stand heute zudem eine weitere Verhandlung über die Wirksamkeit von Gaspreiserhöhungen auf der Tagesordnung. Die Einzelheiten hat Martin Röber.
Mit dem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof erneut Preisanpassungsklauseln von Gasunternehmen als unwirksam aus dem Verkehr gezogen. Diesmal ging es um 3 Vertragsvarianten. Alle liefen darauf hinaus, dass das Bremer Versorgungsunternehmen SWB sich gegenüber Kunden mit sogenannten Erdgas-Sonderverträgen eine einseitige Erhöhung der Gaspreise vorbehielt. Wolfgang Ball, Vorsitzender des 8. Zivilsenats, sprach von Tausenden von Betroffenen. Bereits im Juli dieses Jahres hatten die Bundesrichter für vergleichbare Gaslieferungsverträge festgestellt, dass solche Klauseln im Kleingedruckten die Verbraucher unangemessen benachteiligen und deshalb unwirksam sind. Zwar hätten die Unternehmen ein Interesse daran, höhere Bezugspreise für Gas an die Kunden weiterzugeben. Das müsste dann aber auch für Kostensenkungen gelten. Im aktuellen Fall hatten mehr als 50 SWB-Kunden einer Preiserhöhung widersprochen und ihren Fall bis in die letzte Instanz getrieben. Der BGH bestätigte damit seine ständige Rechtsprechung zugunsten der Kunden. Ob es für sie eine Erstattung bereits gezahlter Rechnungen gibt, das muss jetzt in einem anderen Verfahren geklärt werden.
Das war Martin Röber aus Karlsruhe. Noch vor der Verlesung der Anklage ist einer der letzten großen NS-Kriegsverbrecherprozesse in Deutschland vertagt worden. Vor dem Aachener Landgericht muss sich seit heute der 88-jährige Heinrich Buhre verantworten. Der Angeklagte soll 1944 als Mitglied eines SS-Killerkommandos 3 Zivilisten in den Niederlanden erschossen haben. Aus Aachen berichtet Thomas Wenkert.
Für die Verteidigung des mutmaßlichen SS-Mörders Heinrich Buhre ist klar, der federführende Oberstaatsanwalt Ulrich Maas aus Dortmund ist befangen. Äußerungen des Juristen in deutschen und niederländischen Medien seien einer Vorverurteilung gleichgekommen, so die Begründung. Der mittlerweile 88 Jahre alte Angeklagte glaube nicht mehr an ein faires Verfahren. Aus diesem Grund verzichtete das Aachener Landgericht auch auf die Verlesung der Anklageschrift. Erst wolle man über den Antrag entscheiden, so der Vorsitzende Richter. Buhre selbst verfolgte den Prozess in einem Rollstuhl. Immer wieder wurde er von einem Notarzt medizinisch untersucht. Das juristische Gefecht nahm er ohne erkennbare Regung zur Kenntnis. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Niederländer vor, als Mitglied des Sonderkommandos Feldmeier der germanischen SS im Juni und September 1944 3 niederländische Zivilisten kaltblütig getötet zu haben. Als Vergeltung für Anschläge niederländischer Widerstandsgruppen gegen die deutsche Besatzungsmacht. Der Prozess soll jetzt am kommenden Montag fortgesetzt werden.
Mit diesem Beitrag von Thomas Wenkert aus Aachen endet auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info an diesem Mittwoch. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen erholsamen Abend im Studio. Dankt fürs Zuhören. Claudia Dammann.